Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Bei Donald Trump sind sich ja viele Leute sehr sicher, besonders intelligent ist der nicht. Auch wenn er selber immer das Gegenteil behauptet. Wir werden in diesem Podcast mal herausfinden, wie man sowas rausfinden kann, ob jemand intelligent ist oder eben nicht. Helfen wird uns dabei Aljoscha Neubauer, Intelligenzforscher von der Uni Graz. Und er sagt, Intelligenz ist auch eine Erfindung des Westens. Und sein Kollege Henning Beck, der zerstört den Mythos Intelligenz gleich wieder, weil er sich auf Studien beruft, die sagen, unser IQ hat in den vergangenen Jahren eher ab als zugenommen. Damit das nicht so weitergeht, stellen wir euch jetzt gleich Christiane Stenger vor. Die ist mehrmalige Gedächtnisweltmeisterin und gesegnet mit einem IQ von 145. Und sie bringt Menschen inzwischen bei, wie die sich Fakten oder Nummern oder einfach Dinge besser merken können. Am Mikro ist für euch Dominik Schottner. IQ leider unbekannt. Hallo Christiane.
Hallo.
Du hast einen IQ von 145, habe ich schon gesagt. Was heißt das?
Bei mir ist es eher zutage getreten in der Grundschule mit etwa 7, 8 Jahren, als ich da einfach nicht mehr hin wollte, weil ich es da so schrecklich fand. Ich bin dann auch wirklich krank geworden und aber danach auch wieder gesund geworden und dann aber mir immer Krankheiten ausgedacht und eingebildet und meine Ärzte haben dann gesagt, Christiane, du hast nichts und mich eben dann zum Psychologen geschickt, der dann einen IQ-Test gemacht hat.
Was war in der Schule so schrecklich?
Ja, ich kann das, wie gesagt, gar nicht so genau greifen, aber ich hatte mich eben so gefreut, genau, dass es in der Schule halt jetzt endlich losgeht mit dem Lernen und dass da so viele tolle, spannende Sachen passiert, weil jedes Kind ist ja neugierig und freut sich wahnsinnig auf die Schule eigentlich. Und dann war das halt eher mau, was da so abging. Und ich glaube, ich war einfach wahnsinnig frustriert, weil ich mir erhofft hatte, dass jetzt was passiert. Und ich hatte tatsächlich von meiner Tante ab und zu so Vorschulhefte gemacht, wo man eben auch irgendwelche kleinen Rätsel lösen musste. Und das hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht. Und sowas gab es dann aber gar nicht. Und es war eher langweilig.
War überspringen eine Option?
Tatsächlich war das dann genau die Lösung erstmal, dass der Psychologe dann gesagt hat, ich sollte sofort eine Klasse überspringen, was ich dann auch gemacht habe. Vom dritten Halbjahr direkt ins vierte Halbjahr gehüpft. Und das hat dann zunächst für ein halbes Jahr auch geholfen.
Was hat das für Konsequenzen gehabt dann für deine weitere Schulkarriere?
Also dann kam ich aufs Gymnasium und dann wurde es aber wieder sehr schnell sehr schlecht. Also ich hatte dann wieder sehr schlechte Noten, 6. Klasse, glaube ich schon 5. und 6. 7. Klasse im Halbjahreszeugnis, Mathe 5, Latein 5, sehr versetzungsgefährdet. Und meine Eltern waren natürlich auch komplett überfordert, weil die denken sich, okay, hä, ist sie jetzt dumm oder schlau? Oder genial, was machen wir hiermit? Und mein Bruder hatte nämlich auch so Probleme. Und so gesehen sind wir dann, mein Bruder und ich, auf dem Internat in Mecklenburg-Vorpommern gelandet. Und meine Eltern haben dann ihre Kinder quasi mit 12 und 14 abgegeben, weil wir es zu Hause halt einfach beide nicht gepackt haben in der Schule.
Okay, das ist ein harter Schritt, oder?
Auf jeden Fall. Es war nur damals die einzige Möglichkeit, weil diese Schule war eben eine Privatschule und hatte höchstens 12 Leute in einer Klasse. Und da konnte man eben Kinder individuell fördern, was wir offenbar damals gebraucht haben. Denn mein Bruder war auch durchgefallen, dürfte wieder zurück überspringen. Ich dürfte dann nochmal 2 Klassen überspringen. Und es hat dann am Ende ja doch ganz gut funktioniert. Wir brauchten halt nur ein richtiges Lernumfeld.
Jetzt bist du heute 30, bringst Leuten bei, ihr Gedächtnis zu trainieren. Wenn du jetzt auf Partys gehst, wann kommt das Thema auf oder kommt es überhaupt auf?
Also ich versuche es natürlich tunlichst zu vermeiden, weil es ist ja quasi mein Job und ich habe es jetzt des Öfteren auch schon vielen Menschen erklärt. Ich mache das natürlich, wenn es aufkommt, auch dann immer total gerne, aber es ist jetzt nicht so das Ziel und das wissen meine Freunde auch, aber manchmal nerven sie mich und stellen mich dann eben doch als irgendwie Gedächtnis, ehemalige Junior-Gedächtnis-Weltmeisterin vor und dann muss man sich dann kurz irgendwie 100 Ziffern merken und dann erklärt man das alles kurz und dann ist es aber nach einer Viertelstunde auch schon wieder gegessen.
Also da entsteht keine Fallhöhe zwischen dir und den anderen irgendwie automatisch?
Nee, das ist jetzt nicht meine Erfahrung, denn ich bin eigentlich so recht normal. Das würde jetzt, glaube ich, so nicht auffallen.
Was ist das, recht normal? Also, weil man stellt sich das so vor, 145, es geht alles ratzfatz, man kommt dir eh nicht hinterher. Aber was heißt das dann, wenn du sagst, ich bin normal?
Das heißt für mich, dass ich also damals die Entscheidung auch getroffen habe, ganz normal sein zu wollen, weil für mich das damals eben nicht dieses Anderssein so schlimm war. Und deswegen habe ich tatsächlich so mein Ehrgeiz und alles so ein bisschen gedrosselt. Also man hat ja auch als Kind so Grundüberzeugungen, die da entstehen durch irgendwelche Erfahrungen und ich hatte eben einmal eine Situation, wo mich die anderen halt dann doof fanden, dass ich irgendwas wusste und dann dachte ich mir, ach, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf und deswegen habe ich mich dafür entschieden, jetzt halt keine Klugscheißerin zu werden.
Aber gibt es denn ein Feld, wo du sagst, da brauche ich mich noch nicht mal zurücknehmen, da bin ich einfach schlecht?
Bestimmt, also ich kann wahnsinnig schlecht werfen.
Ach so, wir reden jetzt über körperliche Sachen.
Okay. Ach so, über geistige Sachen. Ja, das Fragen zu verstehen zum Beispiel, da bin ich manchmal sehr, sehr schlecht offensichtlich. Mathe fand ich auch immer, ist mir nie leicht gefallen. Ich kann mir nur Sachen merken, also wir rechnen da nicht auf diesen Gedächtnis oder haben nicht gerechnet auf diesen Gedächtnisweltmeisterschaften. Und das hat mir einfach nicht so richtig Spaß gemacht und ich wollte das doof finden und dann ist es dabei geblieben.
Und wenn ich mir das in den Kopf setze, dann wird das auch so.
Ja, so ist es.
Gut. Vergisst du auch manchmal den Namen von einer Person?
Ich müsste jetzt lügen, wenn ich das verneinen würde. Ja, also das passiert mir schon ab und zu.
Wie heiße ich?
Du heißt Dominik.
Sehr gut. Wie könntest du mir helfen, weil ich habe manchmal Probleme dabei, mir sowas besser zu merken?
Also, ganz wichtig ist erstmal, dass man dem Moment des Kennenlernens große Aufmerksamkeit schenkt und sich vorher sagt, ich kann mir Namen merken. Denn wenn man sagt, ich kann mir sowieso keine Namen merken, wird man Recht behalten. Deswegen immer aufpassen, wenn man die Person kennenlernt und dann immer versuchen, eine Verknüpfung zu dem Namen zu finden. Das heißt, zum Beispiel bei Thomas könnte man an Tomaten denken und dann würden vielleicht auf Thomas' Brille Tomaten hüpfen. Also man braucht eine Verknüpfung mit einem besonderen Merkmal der Person. Oder Anna balanciert eine Ananas auf dem Kopf. Man stellt sich vor, dass Gökhan gerne Kahn fährt. Michael trinkt gerne Milch. Robert mag Roboter. Sabine findet Bienen toll und dann hat sie vielleicht Bienenohrringe oder so, die man sich vorstellt. Mhm. Also es geht darum, zu versuchen, diesen abstrakten Namen in ein Bild zu formulieren und sich dieses Bild dann schön vorzustellen, mit der Person zu verbinden, mit irgendeinem besonderen Merkmal, damit es eben besonders und emotional wird, denn unser Gehirn liebt eben vor allem emotional besondere Geschichten und Bilder oder interessante Dinge.
Wenn man sich jetzt aber abstrakte Konzepte merken will, zu denen es nur schwierig irgendwie ein Bild gibt, wie macht man das dann?
Also man kann eigentlich alles wirklich in Bilder transformieren, indem man zum Beispiel Anfangssilben nimmt oder das Konzept sich vorstellt. Also zum Beispiel, ich habe Politikwissenschaften studiert und da zum Beispiel beim Philosophie, bei Platons Hauptwerk Politeia geht es um Gerechtigkeit, dann stelle ich mir Platon vor, wie er seine Arme so gerecht ausbreitet und dann kann man natürlich auch sich was anderes vorstellen, aber es geht eben darum, einfach zu versuchen, das Abstrakte in Bild umzuwandeln und ich konnte mir das so super gut merken.
Das heißt, du machst dir nie einen Einkaufszettel?
Nee.
Und wie merkst du dir das dann?
Beim Einkaufen würde ich mir dann zum Beispiel entweder vorstellen, dass ich mir quasi einen Weg am meinem Körper vorstelle oder man kann aber auch die eigene Wohnung nehmen, dann würde zum Beispiel an der Wohnungstür wäre dann der erste Wegpunkt und dann würde da die Tomate, die ich kaufen möchte, vielleicht anklopfen und am nächsten Wegpunkt in meiner Wohnung wäre dann der Stuhl, der neben der Tür steht und auf dem Stuhl macht dann eine Milchtüte eben gerade einen Purzelbaum, weil ich Milch kaufen möchte und dann möchte ich noch zwei Gurken kaufen und dann stelle ich mir auf der Kommode, die neben dem Stuhl steht, vor, wie zwei Gurken da einen schönen Paartanz aufführen. Und dann weiß ich eben, was ich einkaufen möchte.
Okay, aber in der Zeit, in der ich mir diese Geschichte oder dieses Bild, diesen Weg ausgemalt habe, habe ich doch schon drei Zettel geschrieben.
Also es macht natürlich in den richtigen Momenten schon Sinn, das einfach aufzuschreiben. Aber es ist halt einfach toll zu wissen, wie es funktioniert. Und diese einfachen Dinge wie Einkaufsliste oder To-Do-Liste sind eben schöne Übungsflächen, in denen man erstmal sich mit der Technik vertraut machen kann, damit man eben Zugang zu bekommt, weil unser Gehirn denkt erstmal so, oh, nee, Neues ist erstmal nicht so doll, hat ja auch bisher gut funktioniert in meinem Komfortbereich. Deswegen findet unser Gehirn Neues erstmal nicht so toll oder denkt sich, ey, das ist ja viel umständlicher. Aber es ist eben so, wenn wir uns diese Bilder machen oder Geschichten vorstellen, entsteht eben so viel mehr Verknüpfung in unserem Gehirn, dass es eben zum einen das Lernen eben kein passiver Prozess mehr ist, weil man sich ja aktiv diese Bilder und Geschichten ausdenken kann. Und wir bilden eben so viele Verknüpfungen, dass das Gemerkte eben viel länger in Erinnerung bleibt.
Mhm. Heißt es, unser Kopf ist unendlich groß und kann unendlich viel speichern?
Quasi ja. Also natürlich gibt es ja zeitliche Grenzen am Tag mit der Konzentration und Aufnahmefähigkeit. Und ganz wichtig, unser Gehirn braucht auch immer Zeit, um Gelerntes zu verarbeiten. Deswegen beim Lernen also unbedingt spätestens nach anderthalb, zwei Stunden auf jeden Fall eine Pause machen. Am besten noch immer nach 20 Minuten, eine halbe Stunde eine kurze Pause und dem Gehirn einfach Zeit geben. Und dann eben in den Pausen auch nicht wieder das Smartphone anmachen und irgendwie Nachrichten checken oder Och, Social Mensch. Media checken. Sorry, weil es einfach, man ballert dann sein Gehirn ja wieder mit Informationen zu.
Du bist ja eine Spaßbremse.
Ja, das kann man dann abends nach dem Lernen von mir aus machen. Alles zu seiner Zeit.
Ja.
Aber der Punkt ist, unser Gehirn Pausen braucht, aber quasi kann es theoretisch unendlich viel abspeichern. Und umso mehr Wissen wir haben, umso mehr Anknüpfungspunkte haben wir auch für neues Wissen. Also wir lernen nie etwas umsonst.
Gibt es aber irgendetwas, was wir mit der Methode, die du eben beschrieben hast, was wir damit nicht uns merken können? Also ist irgendwas unzugänglich für diese Methode?
Wo es dann eben schwierig wird, ist dann zum Beispiel Mathe, Mathematik oder jetzt logisches Denken, wo man eben wirklich Aufgaben sozusagen lösen muss. Aber auch da gibt es ja oft Lösungswege, die man sich theoretisch auch mit Hilfe von solchen Techniken einprägen kann.
Also Telefonnummern geht auch.
Telefonnummern geht natürlich auch. Genau, da würde man einfach die Ziffern in Bilder umwandeln. Also die 0 wäre dann Ei und die 7 wären die 7 Zwerge. Und wenn es mit 7-0 losgeht, dann würden die 7 Zwerge jetzt eben mit Eiern jonglieren, warum auch immer, um dann den Schwan zu besuchen. Der Schwan wäre dann die 2, weil die 2 so ähnlich aussieht wie der Schwan. Genau, der Schwan ist die 2.
Und die 5? Die 5 ist ein Känguru, würde ich sagen. Zahlen, Tiere zuordnen, um so Telefonnummern besser lernen zu können. Ein Tipp von der mehrfachen Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger. Die hat einen IQ von 145 und diverse Bücher zum Thema geschrieben. Findet ihr alles im Netz.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ich an intelligente Menschen denke, dann denke ich sehr oft an meinen besten Freund Stefan, superschneller Denker, der sieht Zusammenhänge, wo andere keine sehen oder erst relativ spät sehen. Er hat ein Wahnsinnsgedächtnis und ist obendrein noch sehr witzig. Es ist einfach zum Haare raufen und dann am Ende hat er auch noch einen Doktortitel so nebenbei eingesackt. Welchen IQ er aber hat, keine Ahnung. Ich vermute einen relativ hohen, auf jeden Fall höher als ich. Aber wie meiner wiederum ist, habe ich auch keine Ahnung, habe ich auch noch nie gemessen. Wie ginge das denn überhaupt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. IQ messen, habe ich mal weitergereicht, die Frage an Aljoscha Neubauer, Intelligenzforscher an der Uni Graz.
Ja, ein Intelligenztest misst generell die allgemeine kognitive Begabung, also solche Aspekte wie die Fähigkeit zum schlussfolgernden Denken, zum Planen, Problemlösen, abstraktes Denken, das Verständnis für komplexe Zusammenhänge, aber auch so etwas wie rasche Auffassungsgabe und generell eine schnelle Lernfähigkeit. Aber auch, wie Sie gesagt haben, ein gutes Gedächtnis ist auch Teil der Intelligenz.
Und dann setzt man sich daneben und beobachtet jemand einen Tag lang, wie er sie interagiert und notiert das? Oder gibt es da tatsächlich so standardisierte Fragen, die man abfragt oder Aufgaben, die man die Person lösen lässt?
Das sind standardisierte Intelligenztests, die man entweder in Papier-Bleistift-Form vorgibt oder am Computer. Die bestehen im Allgemeinen aus verschiedenen Aufgabengruppen. Das sind einerseits sprachliche Aufgaben, beispielsweise Analogieaufgaben. Man muss solche Aufgaben lösen, wie zum Beispiel wird gesagt, Gesundheit verhält sich zu Krankheit wie Tag zu. Und dann muss man das richtige Wort Nacht finden, also das Gegenteil zum Beispiel. Mhm. Oder es sind Gemeinsamkeiten. Man bekommt Wörter vorgegeben, von denen eines nicht dazu passt. Zum Beispiel Mandarine, Birne, Orange, Grapefruit, Zitrone. Was passt nicht dazu? Die Birne, weil es keine Zitrusfrucht ist. Eine andere Gruppe von Aufgaben sind mathematisch-rechnerische Aufgaben. Das sind einerseits Kopfrechenaufgaben, zum Beispiel wie viel sind 15% von 80 Euro? Oder es sind Zahlenreihen, die nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit aufgebaut sind, zum Beispiel plus 2 durch 2, plus 3 durch 3 und so weiter. Und man muss dann die nächste Zahl in dieser Zahlenreihenfolge finden. Mhm. Die dritte Aufgabengruppe, das sind räumliche Aufgaben. Das sind meistens irgendwelche Würfel, die auch verschiedene Symbole auf den verschiedenen Seiten des Würfels haben. Und man muss dann herausfinden, kriegt die Instruktion, der Würfel kann gedreht oder gekippt oder auch gedreht und gekippt worden sein. Und wenn dieser Würfel eben gedreht oder gekippt wurde, welchen Zielwürfel würde das ergeben? Und da gibt es dann 5 mögliche Würfel und man muss den richtigen rausfinden. Mhm. Oder es sind einfache Figuren, Kreise, Dreiecke, Quadrate, Rauten und so weiter, die aber zerschnipselt wurden und man muss herausfinden, welche dieser Zielfiguren diese Schnipsel ergeben würden. Mhm.
Das heißt, Intelligenz ist etwas, was überspitzt gesagt einen Intelligenztest testen oder messen kann, nicht etwas, was man hat.
Es ist etwas, was man hat und was der Intelligenztest messen kann und was er, wie wir wissen, auch ziemlich gut messen kann, weil es mit verschiedenen Indikatoren stark zusammenhängt, hat viel zu tun mit schulischem Erfolg, Ausbildungserfolgen, aber auch beruflicher Erfolg, zeigen also statistische Zusammenhänge mit der gemessenen Intelligenz, sodass man aus einem Intelligenztest schon ganz gut vorhersagen kann, wie erfolgreich jemand in einem bestimmten Beruf sein wird, auch aus dem Intelligenzprofil, also ob jemand eher in eine sprachliche oder eher in eine mathematisch-naturwissenschaftliche Richtung gehen sollte.
Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon die Schule angesprochen. Wichtiger Teil in unser aller Leben. Bei den einen verläuft es etwas erfolgreicher als bei den anderen. Bei allen gemeinsam ist aber ja, dass man in die Schule geht, um was zu lernen. Wirkt sich das auch positiv auf den Intelligenzquotienten aus? Sprich, können wir intelligenter werden, je länger und erfolgreicher wir zur Schule gehen?
Das ist tatsächlich so. Es gibt bekannte Studien, die zeigen, dass die Schule eigentlich der Katalysator für die Intelligenzentwicklung ist. Intelligenz, so wie sie Intelligenztests messen, wäre nicht messbar, ohne dass jemand in die Schule geht. Und tatsächlich, je länger jemand in die Schule geht und auch je mehr sich jemand dort bemüht gewissermaßen, umso eher wird diese Person dann auch ihre Intelligenz entwickeln können. Tatsächlich gibt es Forschung, die veranschlagt, jedes zusätzliche Schuljahr mit einem Gewinn von 4 bis 5 IQ-Punkten. Das heißt, wer die Schule vorzeitig abbricht oder unterbricht, wird auch im Endeffekt weniger Intelligenz entwickeln.
Das heißt im Umkehrschluss, afghanische Frauen, die bis vor wenigen Jahren nicht in die Schule gehen konnten, oder Mädchen, deren Intelligenz kann man nicht messen, weil die nie in der Schule waren?
Das ist tatsächlich so. Natürlich, ohne eine grundlegende Schulausbildung, sagen wir mindestens 9 Jahre, kann ich Intelligenz zumindest mit diesen klassischen Intelligenztests nicht messen. Es gibt allerdings sogenannte sprachunabhängige oder kulturfaire Intelligenztests, die rein aus visuell-räumlichen Figuren bestehen. Und mit denen kann man dann auch eher sprachunabhängig und unabhängig davon, wie lange jemand in die Schule gegangen ist, das grundlegende Intelligenzpotenzial messen.
Ist historisch gesehen Intelligenz also eher eine westliche Erfindung?
An und für sich ist es eine westliche Erfindung, das stimmt schon. Was aber nicht heißt, dass man es nicht auch in anderen Kulturen durchaus messen kann. Es gibt kulturvergleichende Studien, die zeigen, dass die grundlegende Intelligenzstruktur, zum Beispiel eben sprachliche, räumliche, mathematisch-rechnerische Intelligenz, das lässt sich eigentlich in allen Kulturen mehr oder weniger nachweisen und auch messen. Also es gibt sogar Intelligenztests, die weltweit in 40, 50 Ländern zumindest übersetzt worden sind und dort gut funktionieren. Einer der bekanntesten Intelligenztests, das sind die sogenannten Wechsler-Intelligenztests nach David Wechsler, einem amerikanischen Psychologen, der diesen Test schon in den 1950er Jahren entwickelt hat und der alle 10, 20 Jahre wieder überarbeitet wurde. Und dieser Test, der existiert in 40 bis 50 verschiedenen Sprachversionen. Das ist also ein weltweiter Standard, wenn man so will.
Zum Abschluss noch, ich habe eingangs meinen besten Freund erwähnt, von dem ich überhaupt nicht weiß, was er für einen Intelligenzquotienten hat. Ich nehme aber einfach mal an, dass er sehr hoch ist, auch im Vergleich möglicherweise ja zur Gesamtbevölkerung. Stimmen denn oft diese Ergebnisse von IQ-Tests mit unserer Wahrnehmung überein? Sprich, können wir erkennen mit bloßem Auge, mit Zuhören, mit etwas Erfahrung, ob jemand intelligent ist, oder werden wir da öfter auch mal getäuscht?
Tatsächlich gibt es Forschung dazu, wie gut man bei bekannten Freunden, aber sogar bei unbekannten Personen die Intelligenz einschätzen kann. Und tatsächlich können wir die Intelligenz anderer Menschen überzufällig gut einschätzen. Allerdings heißt das natürlich auch, wir liegen auch in so und so vielen Fällen möglicherweise daneben. Tatsächlich basieren wir, wenn wir andere Menschen einschätzen im Hinblick auf ihre Intelligenz, basieren wir dieses Urteil natürlich ganz stark auch auf deren rhetorische Fähigkeiten, auf deren sprachliche Ausdrucksfähigkeit. Und die ist Teil der Intelligenz, aber nicht die ganze Intelligenz. Das heißt, es gibt natürlich Menschen, die vielleicht hochintelligent sind, mathematisch hochintelligent, aber sich sprachlich nicht gut ausdrücken können. Die würden wir dann deutlich unterschätzen. Und umgekehrt Personen, die vielleicht einfach gut quatschen können, aber eigentlich nicht so intelligent sind, die würden wir vielleicht überschätzen.
Und damit sind wir wieder bei meinem Freund Stefan. Der kann auch gut quatschen, aber das ist bei ihm quasi nur das Tüpfelchen auf seinem Intelligenz-I. Man muss sie aber auch pflegen, die Intelligenz, haben wir eben von Aljoscha Neubauer gelernt.
Deutschlandfunk Nova.
Um den IQ zu ermitteln, da werden ja gemeinhin IQ-Tests gemacht. Wie die funktionieren, haben wir eben von Aljoscha Neubauer, dem Intelligenzforscher, gehört. Der IQ-Test alleine aber sagt ja gar nichts aus, weil Intelligenz jetzt erstmal nichts ist, was ganz einfach messbar ist, wie zum Beispiel jetzt die Körpergröße. Ne? Beim Messen des IQ spielt eine Rolle, wie gut die anderen um mich herum abschneiden. Ein IQ ist ja kein absoluter Wert, sondern ist immer irgendwie ein Vergleichswert zu den Testergebnissen der anderen Menschen. Der Neurowissenschaftler Henning Beck erklärt uns mal, warum das so ist.
Man kann auch nicht absolut gut Fußball spielen. Ja, man kann immer nur relativ besser spielen als der Rest. Bei Intelligenz ist das genauso. Man kann nicht absolut intelligent sein, sondern immer nur relativ besser. Und deswegen, selbst wenn die Bayern die 50 Meisterschaften gewinnen, die nächsten, was ich nicht hoffe, hieße das nicht, dass das eine absolut gute Fußballmannschaft ist, sondern nur relativ besser als der Rest. So, und bei Intelligenz ist das genauso. Man misst nicht, wie absolut intelligent jemand ist, sondern immer nur relativ. Und deswegen muss man diesen IQ-Test auch immer normieren. Und deswegen gibt er auch immer nur einen kleinen Ausblick darauf, wie gut Menschen relativ zueinander abschneiden, wie gut sie absolut sind, wie gut wir absolut denken, welche Umwelteinflüsse, Genetik da eine Rolle spielt. Das ist gar nicht so einfach. Allerdings kann man sagen, gute Ernährung, gute Schulbildung, das ist immer die besten Zutaten, um da clever denken zu können. Und das schadet einem Gehirn grundsätzlich nicht.
Menschen aus dem Mittelalter hätten in einem IQ-Test von heute also tendenziell kläglich versagt. Und andersrum, Menschen von heute schneiden in älteren IQ-Tests deutlich besser ab als die Menschen, die den damals zu ihrer Zeit gemacht haben, sozusagen. Und dieses Phänomen hat auch noch einen Namen. Flynn-Effekt, nämlich benannt nach dem neuseeländischen Psychologen James Flynn und erklärt wieder von Henning Beck.
Das ist ein sehr mysteriöser Effekt. Da hat man nämlich festgestellt, dass im Laufe der Zeit IQ-Tests immer schwerer gemacht werden müssen, damit der Durchschnittswert beim IQ von 100 ist, weil Menschen sich immer leichter damit tun, IQ-Aufgaben zu lösen. Und dann stellt man fest, im Durchschnitt so alle 10 Jahre steigt das IQ-Level um etwa so 2 bis 3 Punkte. Also man muss immer mehr Aufgaben lösen, um auf den Wert 100 zu kommen. Oder anders gesagt, mit derselben Anzahl richtiger Antworten bei einem IQ-Test aus dem Jahre 1960 hätte man heute keinen IQ von 100, sondern etwa von 80 vielleicht.
Bitter für die Leute aus dem Jahr 1960 irgendwie. Aber mit diesem ansteigenden IQ ist jetzt offenbar Schluss. Experten sprechen nämlich davon, dass sich dieser Flynn-Effekt so ein bisschen umgedreht hat. Unser IQ stagniert nicht nur, er nimmt sogar eher wieder ab. Es gibt Studien aus Dänemark, aus Norwegen und England, die zeigen, dass der durchschnittliche IQ-Wert seit 98, also seit ein bisschen mehr als 20 Jahren, wieder fällt. Warum genau das so ist, ist unklar, sagt der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Also man weiß gar nicht so genau, wie es zu diesem Flynn-Effekt kam. Also es gibt ja unterschiedliche Ursachen. Bessere Ernährung, bessere Schulbildung, man kann mehr Testaufgaben vorher üben. Und dass sich das jetzt so ein bisschen umkehrt, ist genauso mysteriös. Also man hat in einer norwegischen Studie festgestellt, dass Rekruten, die immer für ihre Einberufung ihren IQ-Test messen lassen müssen, im Laufe der Zeit sich bei einigen IQ-Aufgaben immer schwerer tun. Also da scheint sich das ein bisschen abzuflauen. Woran das liegt? Könnte Einsatz von neuen Medien sein, veränderte Ernährung, wieder veränderte Bildung. Was man wohl ausschließen kann, ist, dass eine Genveränderung dazu geführt hat. Denn in so kurzer Zeit ist es sehr schwer, ein anderes genetisches Material gewissermaßen in eine Bevölkerung reinzubringen. Also sehr wahrscheinlich sind es Umwelteinflüsse, die das verursachen.
Wir werden also nicht schlauer, sondern eher wieder dümmer. Unser IQ nimmt wieder ab, hat uns der Neurowissenschaftler Henning Beck erklärt hier in der ab 21.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ich hier im Studio für euch ein Interview führe, dann hängt es sehr von meiner Gesprächspartnerin oder meinem Gesprächspartner ab, welche Fähigkeiten dafür bei mir gefragt sind. Manchmal muss ich sehr schnell mitdenken und das Gesagte einordnen oder vielleicht mal das eine oder andere auch erklären. Manchmal muss ich mich sehr emotional auf meinen Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner einlassen und ganz sensibel dafür sein, welche Fragen ich überhaupt stellen kann oder wo ich vielleicht auch mal noch ein Stückchen nachbohren kann, weil ich das Gefühl habe, dass da noch was ist, was zutage gefördert werden muss. Diese Fähigkeit nennen Forscher meine emotionale und soziale Intelligenz. Was es damit auf sich hat und ob wirklich alle Forscher das so nennen, darüber spreche ich jetzt mit Franka Parian. Sie ist Science-Slammerin und Neurowissenschaftlerin. Hallo Franka.
Hallo.
Was ist denn für dich der Unterschied zwischen emotionaler und sozialer Intelligenz?
Also es gibt natürlich viele Gemeinsamkeiten, aber beide haben auch so ihre Eigenheiten. Also unter emotionaler Intelligenz verstehen wir viele so Fähigkeiten, die einmal damit zu tun haben, die Gefühle von anderen Leuten zu verstehen. Das ist durchaus sozial. Aber eben auch viele Fähigkeiten, die sich darauf beziehen, mit seinen eigenen Gefühlen klarzukommen. Das heißt, die zu managen, damit klarzukommen, wenn man besonders viel Stress hat, zu wissen, wie man sich überhaupt gerade fühlt. Und auf der anderen Seite, bei der sozialen Intelligenz, gibt es eigentlich auch sehr viele Eigenheiten. Zum Beispiel gibt es manchmal Fähigkeiten, sich in andere Leute reinzuversetzen, für die brauche ich gar nicht viel Emotionen. Daraus besteht zum Beispiel, sich zu überlegen, was andere Leute für Weihnachtsgeschenke sich wünschen oder so. Mhm. Dann muss ich mir eher überlegen, was mag diese Person. Es sind eher Gedanken, die ich mir mache, als dass ich da Gefühle nachvollziehen muss.
Im Internet bei Kollegen von einem großen deutschen Nachrichtenmagazin kann man so einen emotionalen Intelligenztest machen. Den habe ich gemacht, dauert nicht lang, 5 Minuten. Kann man denken darüber, was man will, aber es kam am Ende raus, ich sei ein emotionales Genie. Aber kann man das in irgendeiner Form messen, so wie man auch die Intelligenz ja vermeintlich messen kann?
Ja, es gibt schon Möglichkeiten. Ein Task, der sehr viel benutzt wird, ist zum Beispiel der Reading the Mind in the Eyes Task. Das heißt, wir zeigen Leuten Augen von Menschen und dann sagen wir, was glaubt ihr denn, was für eine Emotion zeigt dieser Mensch da gerade? Was geht im Rest des Gesichtes vor?
Sind intelligente Menschen, also mit einem hohen Intelligenzquotienten, sagen wir jenseits der 115 etwa oder 120, sind die auch automatisch emotional und sozial intelligent oder kann das sein, dass das völlig auseinanderklafft?
Es kann auch völlig auseinanderklaffen. Also natürlich gibt es da eine Art Korrelation. Wenn ich jetzt besonders emotional intelligent bin, dann schaffe ich es vielleicht auch, mich ein bisschen länger in die Schulbank zu drücken oder vielleicht ein paar mehr Bücher zu lesen und denke allgemein ein bisschen mehr nach. Aber zum Beispiel gibt es Studien an Leuten, die haben Schädigungen da im Gehirn, in den Arealen, die wichtig sind für emotionale Intelligenz. Und die können trotzdem zum Teil auf IQ-Tests ganz normal abschneiden.
Wenn man auf der einen Seite intelligent ist, also man hat einen IQ von 115, 120 oder mehr und hat aber auf der anderen Seite so ein gewisses Defizit, kann man das dann lernen, weil man ja sowieso schon so intelligent ist, dass man das möglicherweise auch noch hinkriegt?
Also allgemein ist es wahrscheinlich schon so, dass wir solche Sachen auch trainieren und lernen können. Es gibt immer relativ wenig Studienergebnisse zu solchen Themen, weil wir gerade erst gelernt haben, wie sehr sich unser Gehirn eigentlich noch wandelt, wenn wir erwachsen werden. Aber trotzdem gehen wir davon aus, dass so häufiges sich hineinversetzen in andere durchaus hilfreich ist. Dann kommen natürlich auch so hormonelle Sachen dazu, zum Beispiel, dass es einen bestimmten Hormonhaushalt gibt, der bei uns eher geeignet ist, dafür eben ruhig zu sein und emotional nachzudenken, zu überlegen, was denkt mein Gegenüber gerade. Oder es gibt andere Situationen, in denen sind wir eben sehr aufgebracht und reagieren sehr schnell und haben vielleicht nicht so die Sensibilität. Und das kann man eben auch beeinflussen. Also unser Hormonhaushalt hängt zum Beispiel davon ab, wie unser Umfeld so ist, ob wir gerade in einer Beziehung sind, ob wir Kinder haben, ob wir Zeit mit diesen Kindern verbringen.
Oder ob wir in irgendeiner Form Medikamente nehmen und dadurch unseren Hormonhaushalt durcheinander bringen?
Durchaus auch, ja.
Wie
das
mit
ist
der
was,
Pille
was
zum Beispiel?
Gerne unterschätzt
ja.
Wird. Ja, das hat tatsächlich einen Einfluss auf sehr viel also emotionale Maße. Zum Beispiel eine Sache, die wir aus der Tierforschung kennen wahrscheinlich, ist, das Östrogen, das wird immer als weibliches Hormon gesehen, dass das uns dabei hilft, zum Beispiel Traumata zu verarbeiten. Also nachdem wir irgendwie eine schlimme Erfahrung gemacht haben und jetzt machen wir das Ganze nochmal und merken, aber dieses Mal war es gar nicht so schlimm. Dabei das zu lernen, hilft uns Östrogen und wenn wir die Pille nehmen, fällt das ein bisschen schwerer.
Ah, interessant. Aha. Das heißt, wenn man die Pille wieder absetzt, dann fällt es einem wieder leichter, Traumata zu verarbeiten?
Tatsächlich gibt es über diese Themen ganz wenig Studien. Das heißt, wie lange man die Pille schon nehmen muss, damit sich was verändert, wie lange man sie absetzen muss, damit der Hormonhaushalt wieder zurück ist, ist leider ein total unterfinanzierter Bereich.
Das heißt, wenn wir über emotionale und soziale Intelligenz sprechen, dann sprechen wir eigentlich über ein relativ unbelichtetes Feld, wissenschaftlich unbestelltes Feld.
Also es gibt immer mehr Forschung mittlerweile dazu und wir lernen ganz viel mehr. Zum Beispiel, was wir in den letzten Jahrzehnten gelernt haben, ist eben dieser Unterschied zwischen sich in andere Leute reindenken und reinfühlen, dass das eine ganz wichtige Unterscheidung ist, die zum Beispiel auch mit unterschiedlichen Krankheiten zu tun hat. Und trotzdem gibt es da noch wahnsinnig viel Klärungsbedarf, eindeutig.
Sagt Franka Parianen, Science-Slammerin und Neurowissenschaftlerin. Sie hat uns erklärt, den Unterschied zwischen emotionaler und sozialer Intelligenz und dass es da noch eine riesengroße Forschungslücke gibt, weil vielleicht Männer, die ja immer noch sehr viel bestimmen, auch im Wissenschaftsbetrieb, gar nicht so sehr die Notwendigkeit sehen, diese emotionale Intelligenz irgendwie erforschen zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Baton Rouge. Im US-Bundesstaat Louisiana hat ein Mann späte Rache an seiner Ex-Freundin geübt. Die junge Studentin hatte ihrem ehemaligen Freund erlaubt, ein Wochenende in ihrem Studentenwohnheim zu verbringen. Als die Frau wieder zurück in ihr Zimmer kam, verließ ihr Ex-Freund blitzschnell den Raum und rief ihr zu, sie solle ihr Aquarium überprüfen. Daraufhin soll die Frau entdeckt haben, dass ihr geliebtes Haustier, ein siamesischer Kampffisch namens Bumba, fehlte. Wenig später schickte ihr der Ex-Freund mit dem Handy ein Bild seiner Exkremente und der Botschaft: Hab ihn gefunden. Offenbar hatte er ihren Lieblingsfisch verspeist und dann auf natürlichem Weg wieder ausgeschieden. Seine Ex-Freundin übergab daraufhin das Foto der Polizei. Der 22-jährige Mann wurde nun wegen Tierquälerei verhaftet.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.